Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich manchmal sogar leichter, Lady Gaga von A nach B zu bringen als die Mozart-Geige. Man kennt Botschafterinnen, Botschafter immer nur am Telefon, dauernd nur herumtelefonieren, eigentlich nicht aufpassen. Und wir saßen dann in diesem Saal bei den Vereinten Nationen mit allen 193 Botschaften. Auf einmal saßen alle da und kein einziger hat aufs Telefon geschaut und saßen wirklich da und haben gebannt zugehört. Das ist halt für Mozart-Fans und Verehrerinnen eine Möglichkeit, Mozart so nahe zu kommen, wie es halt anders nicht möglich ist.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und heute hören wir Mozarts Musik, wie Mozart sie selbst gehört hat. Was Sie hier hören, ist Mozarts eigene Geige, die Costa-Geige. Gespielt wurde sie bei dieser Aufnahme der zweiten Variation Mozarts über das Lied »Hélas, j'ai perdu mon amant« von der Wissenschaftlerin und Interpretin Anja Morgenstern. Sie spielt regelmäßig Mozarts Streichinstrumente, die die Stiftung Mozarteum in Salzburg hegt und pflegt. Zu Hause ist die Geige in Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse. Linus Klumpner, der Leiter der Mozart-Museen, hat ein gutes Auge auf die Costa-Geige und begleitet sie auch oft auf Reisen in die ganze Welt. Ich habe Anja und Linus im Geburtshaus besucht und für diese Folge haben sie ihre spannendsten Geschichten rund um Mozarts eigene Streichinstrumente ausgepackt. Als erstes einmal die von der Reise der Costa-Geige in die Stiftung Mozarteum.
Die Mozart-Geige von Pietro Antonio Dalla Costa kommt tatsächlich aus Privatbesitz, hat auch eine sehr bewegte Geschichte, kann man sagen, wo man viel nachvollziehen kann, auch über die Provenienz. Prominentest ist, dass sie sehr lange Zeit in England war, bei einem sehr berühmten und bekannten Musikalienhändler William Hill, der auch sehr ausführliche Recherchen zur Geige betrieben hat. Danach war sie in süddeutschem Privatbesitz und dort wurde sie dann tatsächlich von einer Mäzenin, Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammmüller, die uns schon sehr lange auch auf vielen Ebenen unterstützt, für die Stiftung erworben. Und kam dann hierher und hat eigentlich einen regelrechten Feldzug durch die Herzen der Menschen begonnen, weil sie einfach ein unfassbar tolles Instrument ist.
Sie war prinzipiell in einem sehr guten Zustand, wie uns der Geigenbauer, der sie betreut, bestätigt hat. Es war nur so, der letzte Besitzer war kein Berufsmusiker, sondern ein guter Hobbygeiger und hat sie wohl tatsächlich im privaten Zirkeln, im privaten Kreis für Kammermusik benutzt. Und offenbar hat er aber dann die letzten Jahre sie nicht mehr gespielt und sie lag oder hing sehr lang. Und da war sie etwas eingeschlafen. Also Holzinstrumente leben von der Resonanz. Man muss sie zum Leben erwecken, in Schwingung bringen. Und da hat mir eben der Geigenbauer und die damalige Leiterin der Museen gesagt, Anja, jeden Tag 30 Minuten die Geige kneten. Und das habe ich gemacht. Und es war natürlich eine große Ehre, dieses tolle Instrument in die Hände zu bekommen, in den Händen halten zu dürfen und sie zu spielen. Ja, ich habe dann wirklich leere Saiten. Ich habe sie wirklich geknetet, habe intensiv mit ihr dann gearbeitet. Und natürlich haben dann später die professionellen Geiger die Geige dann öffentlich gespielt und sie hat dann ihren Klang entfaltet. Also ich konnte wirklich miterleben, wie sie ihr Volumen wieder erreicht hat und den Klang entwickelt hat.
Also vielleicht nur, weil ich auch ein Laie bin und mir das dann versucht habe, immer vorzustellen, eines der Instrumente ist ja letztens restauriert worden und wenn man das dann mal offen sieht, dann bekommt man ganz ein anderes. Es ist eigentlich wie so eine kleine Kathedrale von innen. Also das ist ein richtiger Raum und man muss sich vorstellen, dass gerade die Decke unfassbar dünn ist. Also da gibt es ja Passagen, die sind nur einen halben Millimeter fast nur dünn und das Holz bewegt sich ja und lebt und wenn das einfach zu lange starr ist, dann ist dieses fast schon so wie eine Membran, dann schwingt es einfach nicht mehr ordentlich. Dann ist das tut so ein bisschen wackeln und bleibt quasi steif. Und erst wenn es dann wieder nach längeren Schwingungen ein bisschen Spiel bekommen hat, sage ich dann entfaltet es den vollen Klang wieder.
Das Einspielen kann durchaus mehrere Wochen dauern. Mit der Costa-Geige sind seit 2013 alle gesichert von Mozart stammenden Streichinstrumente zu Hause. Also in Salzburg in den sicheren Händen der Stiftung Mozarteum, wo sich Menschen wie Anja gut um sie kümmern. Linus hat die Costa-Geige zu unserem Interview mitgebracht. Und als Anja sie auspackt, werde ich schon etwas ehrfürchtig. Ich habe Anja gefragt, wie es ihr denn erst ging, als sie die Costa-Geige das erste Mal gespielt hat.
Also auf jeden Fall war es eine ganz große Ehre und was ganz Besonderes, ein Mozart-Instrument in den Händen zu halten und zu spielen und zu hören, weil ich bin überzeugt, über die Mozart-Instrumente, auch die anderen, die wir haben, auch die Tasteninstrumente, kommen wir Mozart sehr nah, weil wir wissen, er hat sie selbst ausgewählt, er hat sie selbst gespielt. Natürlich gewisse Details, gewisse Teile der Geige sind natürlich modern, also die Saiten sind nicht die gleichen. Wir haben nicht die Bögen, die Streichbögen, die Mozart benutzt hat. Das muss man alles berücksichtigen. Aber trotzdem kommen wir ihm da sehr nah, es wird sehr authentisch. Und das hat mich sehr auch bewegt. Und das erweckt, glaube ich, auch bei den anderen Musikern, bei dem Publikum, bei jedem besondere Emotionen.
Bei aller Ehrfurcht dürfen wir nicht vergessen, für Mozart war die Costa-Geige am Ende des Tages ein Arbeitswerkzeug. Er lebte bereits in Wien, als er die Geige bekam, und dort hat er sie vielfältig genutzt.
Er hat wohl die Geige eher für den privaten Gebrauch angeschafft und hat Kammermusik darauf gespielt. Er hat dort natürlich Violinsonaten komponiert, Streichquartette, Streichquintette, und wir können uns schon vorstellen, dass er dann auch mit diesem Instrument einen Part übernommen hat. Obwohl wir wissen, er hat später gern Bratsche gespielt.
Ja, also wir haben insgesamt 4 Streichinstrumente, die, wenn man so möchte, die auch musikalischen Lebenswege Mozarts mitbegleitet haben. Also angefangen bei einer Kindergeige, wo wir natürlich jetzt nur aus dem Brief mal ahnen können, in welchem Umfang die eingesetzt war. Die war wahrscheinlich mehr ein Lehrinstrument, auch in den ersten Zügen von Wolfgang Amadeus Mozarts musikalische Karriere. Wir wissen ja, der Vater war ein großer Musikpädagoge, der mit dem Versuch einer gründlichen Violinschule, die er auch erstmals dann publiziert hatte im Geburtsjahr Wolfgang Amadeus, sehr wohl große Ahnung davon hatte, wie man gerade das Geigenspiel vermittelt. Also es ist auch sehr plausibel, dass in diesem Haushalt von Anfang an dann auch ein solches Instrument vorhanden gewesen sein muss. Ist auch von einem Salzburger Geigenbauer, Andreas Ferdinand Bayer, der hier den Hof in Salzburg bedient hat mit allen möglichen Instrumenten. Wir haben sogar in der Zwischenzeit 3 Meier-Instrumente, ein Cello, eine Geige und eben die Kindergeige. Und dann setzt sich das fort mit der süddeutschen Mittenwalder Konzertvioline, später die Dalla Costa und auch die Bratsche. Also wir haben wirklich so, könnten jetzt schon fast ein Streichquartett machen aus Mozart-Instrumenten. Und es ist tatsächlich so, dass diesen Instrumenten schon eine gewisse besondere Seele innewohnt, möchte ich jetzt mal sagen. Also gerade Musiker sprechen ja auch von dieser Anima, dass etwas drinsteckt von dem Vorbesitzer. Und gerade bei so einem großen Komponisten wie Wolfgang Amadeus kann man ja davon ausgehen, dass das jetzt nicht irgendwie nur Berührungsreliquien waren, die halt mal irgendwo herumstanden oder halt hier und da benutzt wurden, sondern er wird sie schon regelmäßig, auch wie Anja gesagt hat, im häuslichen Gebrauch vor allem gehabt haben. Aber wir wissen ja auch, dass er zu Beginn sehr wohl den ersten Geiger auch oft den Part selber übernommen hat, auch akkompaniert hat, wie man so schön sagt, von der Geige aus.
Ich wollte ergänzen, Mozart war ja hier am Salzburger Hof Geiger jahrelang. Das darf man nicht vergessen. Wir kennen ihn eher als Pianisten, aber er war Geiger, das war sein Beruf.
Und das wiederum bedeutet, dass Mozart auch nicht irgendein Instrument gespielt hat, sondern sich sehr bewusst entschieden hat. Was verraten seine Instrumente über Mozart als Musiker?
Zur Mittenwalder Geige, wie gesagt, die waren wirklich sehr beliebt, sehr berühmt, sehr gut, sehr verbreitet. Und er hatte eine, das heißt, man hat die geschätzt. Und Leopold hat in einem Brief einmal hier nach Salzburg berichtet, als sie auf der großen Westeuropa-Reise sind, hier an Herrn Hagenauer, hier im Haus übrigens. Übrigens, Paris und London sind voller Mittenwalder Geigen. Also die waren extrem gut verbreitet, die waren sehr berühmt, sehr gut. Und deswegen ist plausibel, dass sie auch sich so eine angeschafft haben. Wir wissen halt leider nicht, wann, unter welchen Umständen. Aber man hat sie geschätzt. Und ich denke schon, dass auch Mozart die Costa sich ausgesucht hat, weil sie ihm gefallen hat. Als ich meine Geige ausgesucht habe, da habe ich schon mehrere probiert. Und dann sagt man, die ist es. Aber wir wissen darüber leider wenig. Wir wissen mehr über die Tasteninstrumente. Das ist ein bisschen erstaunlich, dass, obwohl beide Geiger waren, sie sich mehr über Tasteninstrumente ausgetauscht haben als über Geigen. Das ist so.
Das hängt vor allem damit zusammen, dass sich zu Lebzeiten von Vater und Sohn Mozart gerade sehr viel in der Entwicklung der Tasteninstrumente getan hat, was die beiden Berufsmusiker natürlich sehr interessiert haben dürfte. Aber wie war es generell mit den Instrumenten zu dieser Zeit? Mozarts sind ja nicht einfach in ein Instrumentengeschäft gegangen und haben sich dort eine Geige ausgesucht.
Was es vielleicht gab, im vorsichtigen Anliegen, man weiß ja, dass es schon immer so Quartiere gegeben hat in den größeren Städten, wo man sagt, das war quasi das Eck, wo die Instrumentenhändler waren. Da waren vielleicht dann irgendwie mehr andere Galerien oder da waren dann wieder Handwerker mehr. Also das war so ein kleiner Cluster vielleicht, wo immer die unterschiedlichen Gewerke dann zusammengefunden haben, weil die auch alle unterschiedliche Ansprüche hatten. Also wenn ich Wasser gebraucht habe, musste ich irgendwo in einem Fluss sein. Wenn ich keins gebraucht habe, saß ich irgendwo anders. Vielleicht ist man dann ein bisschen herumflaniert, aber es ist schon richtig. Natürlich war das oft dann irgendwie eine gewisse Spontanität. Und was wir auch nicht wissen, ob es Mozart wirklich, also neu gekauft haben, kann das ja nicht, weil das Instrument ist von 1764. Da war er definitiv nicht in Italien zu dem Jahr. Die erste große Italienreise war dann 1769 bis 71. Und ob er sie dann da schon bekommen hat, ob sie dann später, da muss man, glaube ich, tief in die Literatur und in die Quellen einsteigen, um dann...
Auf jeden Fall war es ein recht neues Instrument, also 20 Jahre alt, nicht mal. Also das kann man schon sagen, er hat jetzt keine Guarneri, also kein Instrument gekauft, das vielleicht 100 Jahre alt war, sondern eher ein modernes, für ihn modernes Instrument.
Aber teuer waren die Instrumente damals auch schon. Also absolut. Da merkt man schon auch quasi vielleicht ein wenig die Einkommenssituation, dass natürlich... eine Dalla Costa dann teurer gewesen sein wird als eine Klotz vermutlich. Und das ist auch der Grund, warum Mozart keine Guarneri oder Amati oder gar Stradivari dann besessen hat, weil das ist natürlich fernab der Möglichkeiten gewesen, damals schon.
Sie gerade eine Einspielung von Mozarts Violinsonate in E-Moll. Nicht nur Anja spielt die Costa-Geige, sondern auch viele bekannte Künstlerinnen und Künstler, wie gerade eben Sergei Malow, erhalten immer wieder die Gelegenheit, darauf zu spielen. Und ja, am Ende ist auch die Costa-Geige ein Instrument wie jedes andere, das einfach nur gespielt werden will.
Man muss jedes Instrument mit Vorsicht, mit Aufmerksamkeit behandeln, aber vielleicht nicht in Ehrfurcht erstarren und dann so, oh Gott, sondern einfach, es ist ein Gebrauchsgegenstand, die Geige will gespielt werden und man muss sie an den Hals setzen, wir machen heute eine Schulterstütze ran und man muss auch mal Saiten wechseln, gehört dazu und das hält die Geige auch aus. Nichtsdestotrotz sind alle angehalten, ganz besonders die Mozart-Instrumente pfleglich zu behandeln mit Vorsicht. Da ist man natürlich doppelt vorsichtig beim Aus- und Einpacken, aber beim Spielen sollte man wirklich gar nicht so sehr drüber nachdenken, sondern Musik. Und beim Musizieren kann auch mal im Überschwang was passieren oder eine Saite reißen oder man kann sogar einen Mini-Holzlackschaden verursachen, weil man mit dem Bogen im Überschwang, aber das lässt sich auch reparieren. Also das gehört dazu. Natürlich sollte man Lackschäden vermeiden und jeglichen Schaden, aber es ist ein Arbeitsgerät, ein schönes Arbeitsgerät für den Musiker, im Speziellen für die Geiger und Geigerinnen und das macht auch viel Freude.
Hat die Geige dann einen Stundenplan, wann sie aus der Ausstellung kommt und gespielt werden muss?
Das ist tatsächlich eine relativ akkurate Arbeit, das zu bewerkstelligen. Also wir hatten einen Extremfall, das war die Mozartwoche 2025, die vergangene, wo wir eine wirklich wunderschöne Programmierung hatten, auch die Bratsche, die Viola zum ersten Mal nach einer Renovierung wieder zum Einsatz kam. Und so ist durch Zufall entstanden, dass wir mit unseren unterschiedlichen Konzertformaten 4 Originalinstrumente im Einsatz hatten. Und das ist dann schon eine Challenge. Also da brauchst du wirklich die Leistung des ganzen Teams der Stiftung. Wie Anja auch schon gesagt hat, man kann die Geige jetzt, auch wenn es ein Arbeitsinstrument hat, gibt es trotzdem nur einen kleinen Kreis an Personen, die die Geige manipulieren dürfen, wie wir so schön im Kunsthistoriker-Jargon sagen, also damit hantieren dürfen und sie betreuen bei den Proben. Und man darf auch nicht vergessen, wir können nicht einfach losspazieren, wie wir wollen, sondern da steckt ja auch ein ganzes Prozedere im Hintergrund. Wir müssen genau sagen, wann die Geige wo ist. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen schauen, dass immer jemand dabei ist, dass es, wenn es längere Wege sind, 2 Personen sind. Also das ist dann, es gab dann schon so einen wirklich schönen großen Stundenplan, wie du sagst, wann wer wo ist. Und am Ende des Tages ist das Ganze dann sogar noch in einer WhatsApp-Gruppe eskaliert, wo Minimalverzögerungen im Schedule dann sofort irgendwie...
Man darf auch nicht vergessen, die Künstler, die diese Geige dann spielen, die brauchen ja Probenzeit. Es ist ja wirklich so, jedes Instrument, du hast gesagt, hat eine Anima, eine Seele und ist auch technisch minimal anders. Und man muss sich darauf einstellen, die Griffbrettbreite und überhaupt den Klang herauszufinden. Und jeder Künstler hat eine eigene Technik, eine eigene Herangehensweise. Und das muss man auch berücksichtigen, dass den Musikern, Musikerinnen, den Künstlerinnen Zeit gegeben wird, sich mit dem Instrument vertraut zu machen. Und da reicht nicht eine Stunde oder eine Probe, sondern die möchten dann gerne auch mehrmals länger sich mit dem Instrument vertraut machen.
Wie die Costa-Geige werden auch die anderen Streichinstrumente Mozarts immer noch gespielt, auch von Anja.
Ja, also ich habe jede schon in der Hand gehabt und angespielt aus, bei verschiedenen Anlässen. Also woran ich mich auch sehr gerne erinnere, was auch was Besonderes war, wir haben hier im Geburtshaus, gab es einen Staatsbesuch von Sergio Mattarella, dem italienischen Staatspräsidenten, und da wurden alle Instrumente kurz präsentiert. Da habe ich auch mit unserem Präsidenten Hunsig Erlenburg kurz eine Sonate gespielt und dann durfte ich jedes Instrument kurz anspielen. Das war auch was Besonderes. Die Bratsche habe ich neulich auch eingespielt. Nachdem sie länger beim Geigenbauer war. Vielleicht ein Wort zu der Kindergeige, zu der Meier-Kleingeige. Die kann ich natürlich nicht wirklich spielen, die ist viel zu klein für mich. Aber ich sollte sie stimmen für eine kleine Geigerin. Und da war mir aufgefallen, dass die ein unglaubliches Volumen hat für eine Kindergeige. Also es wirklich ein gutes Instrument ist. Also ich selbst hatte auch eine Kindergeige, aber die hat keinen großen Klang gehabt. Also das ist mir aufgefallen, das war sehr erstaunlich.
Die gibt so ordentlich.
Die kann, Wumms da kam, auf gut Deutsch. Also sozusagen Kinder, die also die Größe haben, können dort richtig gute Musik drauf machen. Das fand ich sehr beeindruckend. Und die Mittenwalder Geige, die spiele ich seltener. Sie ist eben auch noch im Barockzustand, also sie ist nicht vergrößert worden. Und dafür muss man eigentlich auch ausgebildet sein. Also sie hat... ist kleiner, alles kleiner, und dafür müsste ich mich auch, ja, man bräuchte auch einen Barockbogen eigentlich, und deswegen spiele ich die seltener.
Bei der Costa-Geige ist Vorwissen im Prinzip nicht nötig. Gute Geigerinnen und Geiger können im Prinzip sofort auf dem Instrument spielen.
Die Costa kann man eigentlich relativ leicht spielen, weil sie im 19. Jahrhundert verändert worden ist. Das war üblich, die alten italienischen, also auch andere, aber die ja, berühmten Stradivari, die zum Teil ja noch, oder Guarneri, die noch Ende 17. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut sind, die waren kleiner. Also der Hals war kleiner, das Griffbrett war kürzer. Das hat genügt für den Umfang der Musikstücke, aber auch mit der Entwicklung der Kompositionen, auch der größeren Konzertsäle und den Bedürfnissen der Virtuosen wurden im 19. Jahrhundert neue Hälse angebracht, die länger waren. Das heißt, es waren mehr Töne drauf. Man konnte mehr in die Höhe. Und das entspricht mehr oder weniger auch den heutigen Geigen, die wir kennen. Und deswegen kann man sich schnell umstellen. Aber wie ich sagte, jede Geige ist individuell verschieden und darauf muss man sich einstellen. Aber prinzipiell ist kein so großer Unterschied.
Wir haben da sogar ein Experiment einmal gewagt. Vor 2 Jahren, als wir in New York waren, hatten wir eine kleine Kooperation mit der Manhattan School of Music und haben offeriert, dass die besten 20 Studierenden die Möglichkeiten haben, die Costa zu spielen. Also es hat wirklich jeder nur 5-6 Minuten gehabt und sie durften spielen, was sie wollten. Und das war so spannend für uns zu sehen. Zuerst war ein bisschen eine Skepsis da, um Gottes Willen. Erstens war es schön zu sehen, weil wir wirklich 20 Leute in relativ knapper Zeit hatten, wie die reagieren emotional auf das Instrument. Und da war dann alles von Rachmaninoff über Paganini. Und der Mozart hat großartige Stücke geschrieben, aber wenn man dann sozusagen nochmal die moderneren oder wirklich in klassischen Stücke hört, da, ganz toll. Also da kommt noch viel mehr Kraft raus, teilweise, als wir es dann gewohnt sind von den Mozart-Kompositionen.
In New York sagt es schon, die Costa-Geige macht durchaus auch weite Reisen. Das ist auch wichtig, wie Linus erzählt.
Der Name der Stiftung, Internationale Stiftung Mozarteum, sagte schon, dass wir uns in unserer Tätigkeit nicht hier auf Österreich beschränken sollen, sondern das Erbe und Andenken an Wolfgang Amadeus Mozart ja auch in die Welt hinausgetragen werden soll. Und da ist es uns ein Anliegen, auch bei entsprechend großen, bedeutenden Anlässen, gerade wie es eine Weltausstellung ist oder anderes Beispiel ist, wir waren einmal bei der UNO-Vollversammlung in New York beim Festakt 75 Jahre Declaration of Human Rights, einfach um immer wieder sozusagen auch hier Pfeiler zu setzen, wo wir sagen können, dass wir haben diese Instrumente, wir arbeiten, wir bewahren das Erbe Mozarts. Und es gibt es auch in Salzburg, also es ist ja auch ein guter Weg, Leute an uns heranzuführen. Und wenn wir dann so einen groben Plan haben, dann arbeiten wir sehr eng natürlich mit unseren bestehenden Partnerinstitutionen zusammen, sehr viel auch mit den Vertretungsbehörden im Ausland, die uns dann auch gerne helfen, immer da entsprechende Kontakte und Anlaufstellen zu finden. Und dann beginnt tatsächlich eine minutiöse Reiseplanung, wie, wann, wo. Man darf jetzt natürlich auch nicht zu viel ins Detail gehen und alles verraten, aber wir haben schon gewisse Anforderungen, die uns auch die Versicherung auferlegt, dass die Geige zum Beispiel natürlich nicht mit einer Person alleine irgendwo herumfahren darf, sondern es immer mehrere Leute sein müssen. Und wir schauen uns auch natürlich immer auch genau an, wo die Wege sind, also dass wir möglichst effizient und ohne Umwege irgendwie von A nach B kommen. Also es hat ein bisschen was wie eine prominente Person von A nach B zu bringen. Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich manchmal sogar leichter, Lady Gaga von A nach B zu bringen als die Mozart-Geige.
Lady Gaga würde vermutlich mit einem Privatjet nach New York fliegen. Ganz so exklusiv brauchen es die Mozart-Geigen dann doch nicht, aber sie haben auch gewisse Reiseansprüche.
Also die Geigen haben ihre guten Köfferchen, da haben wir schon geschaut, dass wir schöne, ich glaube, sie kommen sogar aus Cremona, wenn es mich nicht täuscht, Köfferchen haben. Also sie sind auch da quasi klimatisch bestmöglich geschützt. Wenn wir fliegen, haben sie so kleine Packages drinnen, wo eine Befeuchtung, eine zusätzliche noch drin ist, weil Luft natürlich trockener ist in einem Flieger. Ansonsten sind sie relativ pflegeleicht. Ich meine, mir wurde sogar gesagt, dass man den Koffer ins Wasser schmeißen kann und es passiert nichts. Ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, muss ich auch nicht. Das Einzige, was sie wirklich nicht dürfen, und das ist kategorisch ausgeschlossen, ist auf ein Schiff. Da steigt auch die Versicherung aus. Sie darf fliegen, sie darf mit dem Zug fahren, sie darf mit dem Auto fahren. Am Schiff kann sie fahren, aber dann auf unser Risiko.
Außer zu Wasser ist die Costa-Geige also immer gut umsorgt. Und im Flugzeug fliegt sie dann, und das hat mich sehr überrascht, ganz unglamourös im Handgepäckfach zu ihren Auftritten.
Tatsächlich ist das so und das ist auch gut so, weil da ist sie am sichersten. Und darf sich das jetzt auch nicht zu komplex vorstellen. Am Ende des Tages, auch wie Anja gesagt hat, das ist ein Arbeitsinstrument. Und natürlich haben wir diesen ideellen Mozart-Bezug, den wir sehr hochhalten und der auch wichtig ist. Aber am Ende des Tages macht es keinen Unterschied, ob ein Wiener Philharmoniker mit seiner Stradivari nach New York fährt oder wir. Und am besten ist das Instrument immer verwahrt, wenn es in unserer unmittelbaren Nähe ist. Und deswegen ist es einfach im Overhead-Bin. So, da kann es auch nicht rausfliegen.
Wenn die Geige ihr Reiseziel erreicht hat, wird sie meistens schon sehnsüchtig erwartet. Sie wird dann gespielt. Manchmal hält Linus zum Beispiel auch einen Vortrag und erklärt. Und was immer passiert, die Menschen sind begeistert.
Ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir dann an einen neuen Ort kommen, mit welchen Emotionen und welcher Begeisterung das verbunden ist. Also auch das ist natürlich nochmal auch ein Grund, warum wir oft zu zweit sind, weil wenn das Instrument dann auch vielleicht mal ausgestellt ist, kurz auch in kleineren Kreisen, es bilden sich dann sofort immer Menschentrauben und alle stehen mit leuchtenden Augen da und freuen sich. Und es hat schon eine Strahlkraft, das Instrument. Das merken wir immer wieder aufs Neue. Und nochmal auf das Beispiel der Vereinten Nationen zurückzukommen, das fand ich dahingehend so berührend, weil selber lange in der Diplomatie gearbeitet und man kennt Botschafterinnen, Botschafter immer nur am Telefon, dauernd nur herumtelefonieren, eigentlich nicht aufpassen. Und wir saßen dann in diesem Saal bei den Vereinten Nationen mit allen 193 Botschaften. Auf einmal saßen alle da und kein einziger hat aufs Telefon geschaut. Und das habe ich in meinen 4 Jahren im Außenministerium kein einziges Mal erlebt und saßen wirklich da und haben gebannt zugehört. Und das finde ich schön, weil es uns dann doch immer wieder gelingt, auch Menschen auf einer emotionalen Ebene zu berühren. Und was uns, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, vor allem auch junge und nachfolgende Generationen irgendwie für klassische Musik zu begeistern, weil das ein ganz anderes Möglichkeit bietet mit den ganzen Erzählungen rundherum, die wir haben, weil es ist am Ende des Tages nicht nur das Instrument, das wir dabei haben, sondern Anja weiß das am besten, wir können so viele Geschichten damit verknüpfen, wir haben so viele Erzählungen, auch in den Worten Mozarts oft oder der Mozarts, die wir damit verbinden können, und so können wir über ein Instrument, das wir irgendwo haben, einen ganzen Kosmos oft eröffnen und auf unterschiedlichsten Ebenen Begeisterung hervorrufen.
Die Begeisterung ist ansteckend und macht natürlich neugierig. Im Dialog mit dem Publikum wird meistens eine ganz bestimmte Frage gestellt.
Die erste Frage ist natürlich immer, was ist das wert? Das ist die größte Frage und wir dürfen sie natürlich nicht beantworten, aber rein neutral betrachtet, Werte werden ja immer über den Kunstmarkt definiert. Und es gibt halt mal jetzt keinen Markt für Mozart-Instrumente, weil wir haben alle. Und Gott sei Dank. Sie ist eigentlich, oder die Instrumente sind jedes für sich genommen unschätzbar wertvoll. Wenn es weg ist, ist es weg. Also eine Mozart-Geige nachzukaufen geht nicht. Eine Stradivari kriege ich vielleicht noch irgendwo. Auch wenn die alle unterschiedlich sind für sich genommen. Aber der primäre Wert ist einfach ein sehr, sehr großer ideeller Wert. Und für viele ist ja Mozart schon so ein sehr ikonenhafter Charakter und es ist einfach ein Weg, ihm noch einmal näher zu kommen. Es ist am Ende des Tages, wenn man es vergleicht, jetzt unabhängig von Glaubensgemeinschaften, aber es gibt ja auch in allen quasi diese Tempel, Kirchen, Schreine, wo immer quasi auch Reliquien sind und das hat dann einfach immer. Gibt es im Buddhismus genauso wie im Katholizismus. Und das ist halt für Mozart-Fans und Verehrerinnen eine Möglichkeit, Mozart so nahe zu kommen, wie es halt anders nicht möglich ist.
Und wenn Sie auch einmal ganz nah an die Costa-Geige heran wollen, dann müssen Sie nicht nach New York oder Osaka reisen. Wenn sie nicht verreist, wartet die Costa-Geige nämlich in Mozarts Geburtshaus im Museum in der Getreidegasse darauf, von Mozart-Freundinnen und Freunden aus der ganzen Welt besucht zu werden. Linus Klumpner hat mir verraten, dass sie auch das beliebteste Fotomotiv in der Ausstellung ist. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiter auf der spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen und Bewertungen. Ich bin Larissa Schütz. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.